herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit dem Titel Im Brandschutzmilieu. Mein Name ist Carsten Mohr.
Und ich bin Sven Gabe. Und wir haben uns mal zusammen Gedanken gemacht, dass wir uns ganz gerne ein bisschen über das Thema Brandschutz, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst, Feuerwehr unterhalten würden. Und dann haben wir uns auch dazu überlegt, dass wir uns das gerne mit anderen teilen würden. Und darum sind wir auf den Gedanken gekommen, einen Podcast zu machen. Es gibt noch gar nicht so viele Podcasts zu dem ganzen Thema. Ich glaube, ein paar haben wir gesehen, aber wir haben einfach gedacht, wir starten mal unseren eigenen und haben uns dazu auch ein kleines Konzept überlegt, das wir euch als allererstes ein bisschen vorstellen würden.
Genau, wir haben uns überlegt, klar, am Anfang ein bisschen einleitender Kram, das gehört auch dazu. Dann würden wir mit so ein paar News, was gibt es für spannende Themen in den Bereichen und was uns auch interessiert, was euch interessiert. Und dann, dass wir uns immer also einem großen Thema irgendwie widmen, über das wir reden, über das wir natürlich recherchieren, auch vielleicht von euch irgendwie guten Input bekommen. Und heute haben wir uns gedacht, dass wir über ein klassisches Feuerwehrthema reden, nämlich Brandentwicklung und Brandverlauf. Und das soll dann irgendwie so eine Dreiviertelstunde, Stunde, je nachdem, ja, wie viel wir quatschen können.
Ja. Wir können es noch nicht ganz einschätzen.
Genau, wir sind auch irgendwie neu, ne? Wir machen das zum ersten Mal und genau, seid da vielleicht auch ein bisschen nachsichtig.
Genau, also wir überlegen uns das aktuell. Wir haben uns, wie gesagt, das Konzept schon überlegt. Wir wollen vor allen Dingen miteinander, aber auch mit euch kommunizieren, Themen aufgreifen, Verknüpfungen finden. Aber wir machen das zum ersten Mal. Wir haben vielleicht auch noch nicht das optimale Setup gefunden. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass wir einfach starten. Also ich meine, erste Podcast-Folge, Carsten, ist schon...
Apropos Setup, hier springen auch Katzen rum.
Genau,
wir haben gucken, dass die nicht stören. Aber die stören natürlich nicht.
Wenn ihr so ein Murren im Hintergrund hört, dann ist das nicht Carsten oder so, sondern das ist dann der Kater und die Katze hier rumlaufen.
Genau. Wichtig ist mir, glaube ich, noch, dass das halt ein sehr interaktives Ding wird. Wir sind nicht die Experten, die irgendwie einen Vortrag machen. Klar, wir haben irgendwie einen Background. Wir bereiten uns gut, so gut wir können, auf die Folgen vor. Aber das soll eine Interaktion mit euch sein. Und genau, bringt das rein, bringt Kontroversität rein. Natürlich fair, aber cool, wir freuen uns über alles.
Und vor allen Dingen gerade am Anfang ist euer Feedback wirklich wichtig, dass wir einfach merken, was machen wir vielleicht richtig und vor allen Dingen, was machen wir vielleicht falsch. Kann man das gut hören, was wir so sagen?
Genau, sind wir zu nah am Mikro oder nicht?
Oder zu weit weg?
Also auch so methodisch, ne? Wir probieren uns da echt aus. Gebt uns das gerne zurück.
Und sonst, wie gesagt, einfach mal kontaktieren. Wir lassen euch die Kontaktdaten dann in der Infobox. Und ich würde sagen, wir starten mit den News.
Ja,
und dann allerersten News vom allerersten Podcast.
Ich war mal in Australien für ein Feuerwehr-Auslandssemester und das war sehr spannend und ich verfolge die mal. Und gerade Australien, Queensland, Brisbane, der Bundesstaat Queensland, haben gerade unglaublich viel sehr früh Waldbrandsaison. Das haben die jedes Jahr, ziemlich heftig, aber diesmal ist es sehr besonders stark und es gibt auch mehrere Evakuierungen und Buschfeuer und irgendwie fand ich das spannend, weil das ist irgendwie Thema weltweit, auch bei uns. Und irgendwie diese Idee, brauchen wir zum Beispiel Löschhubschrauber, müssen wir das irgendwie zentral organisieren. Es gibt große Diskussionen und vielleicht wird das auch mal ein Thema für einen Themenblock.
Oh, ich denke auf jeden Fall. Also wir haben ja gerade im Mai, Juni diesen Jahres war das Thema Waldbrände in Deutschland ja wirklich landesweit oder bundesweit in den Medien. Selbst die Tagesschau darüber berichtet, mehrfach. Immer noch so im Hintergrund der Moorbrand in Meppen. Und jetzt, wo es jetzt in die kühlere Jahresphase geht, kommen natürlich die Ideen auf, was können wir verbessern für die nächsten Jahre?
Was brauchen wir? Brauchen wir gepanzerte Fahrzeuge, ja, Löschpanzer? Oder weiß ich nicht, als ich in Australien war, da waren die vor allen Dingen, das sind die Katzen, vor allen Dingen kleine Fahrzeuge, ne? Und auch eine spezielle Feuerwehr gerüstet dafür. Brauchen wir das in Deutschland? Brauchen wir das nicht? All sowas. PSA, sehr spannend.
Genau.
Hast du noch News?
Ja, ich würde das gleich mit aufmachen. Ein weiteres Thema, was sich aus den letzten Jahren ergeben hat, ist natürlich nach wie vor der Notre-Dame-Brand in Paris in Frankreich. Es gibt jetzt tatsächlich aus einem der ersten Bundesländer eine konkrete Reaktion darauf. Und zwar hat sich das Land Baden-Württemberg jetzt zu einer Reaktion entschlossen, um den vorbeugenden Brandschutz in Kirchen zu erweitern bzw. zu regulieren oder zu verschärfen. Da geht es zum allerersten um eine Bestandsaufnahme. Wie ist denn der Brandschutz aktuell in Kirchen? Hierzu sei gesagt, dass vor allen Dingen die Dachkonstruktion von Kirchen in Deutschland deutlich von anderen in Europa unterschieden werden müssen, da sie aufgrund des Zweiten Weltkrieges meist nicht mehr aus Holz sind, wie es zum Beispiel in Notre Dame
der Fall war. Dachstühle kaputt gegangen. Ja, verstehe.
Genau. Und da hat sich das Land Baden-Württemberg jetzt zum allerersten zu einem Austausch entschlossen. Es gibt dann wahrscheinlich zunächst Checklisten, die dann die Domwarte dort, zum Beispiel Domwarte, Kirchen, ich weiß nicht, Kommunen dann durchführen können, um zu sehen, wie sind wir dort aufgestellt. Und daran soll das dann noch weitergehen. Ob es dann wirklich klare Richtlinien geben wird, bleibt offen.
Ihr hört von uns.
Wir werden uns bemühen, da dran zu bleiben. Aber es bleibt spannend. Also es ist die erste konkrete, auch veröffentlichte Reaktion auf den Notre-Dame-Brand kommt dann aus Baden-Württemberg. Und es ist interessant, vorbeugende Brandschutz in Kirchen ist immer so ein Thema. Da geht es viel um Bestandsschutz. Absolut fehlende Sachen, die auch nicht gewollt sind. Und ja, das fand ich eine sehr interessante Sache, da es wirklich das allererste Mal war, dass man darüber konkret was gelesen hat.
Voll gut. Ihr werdet vielleicht merken, wir haben auf jeden Fall einen Feuerwehr-Background so und manchmal wird es vielleicht ein bisschen zu viel um Feuerwehr gehen. Wir bemühen uns auch in andere Sphären reinzuschauen. Da vielleicht auch unsere nächste News, wo es um Gefährdungsbeurteilung geht und bei Übungen.
Ja.
Nicht nur bei Feuerwehrübungen, oder?
Allgemein. Also hast du schon mal bei einer Feuerwehrübung eine Gefährdungsbeurteilung gemacht? Oder gesehen, dass eine gemacht wurde?
Auf gar keinen Fall.
So, man redet über so viel anderes. Ne? Fahren wir mit Blaulicht? Fahren wir ohne Blaulicht? Wo ist der Bereitstellungsraum? Was machen wir denn?
Wie können wir richtig viel Rauch und Dampf?
Genau. Wie viele Nebelmaschinen haben wir? Aber tatsächlich erlegt uns die UVV, die Unfallverhütungsvorschrift, sagt halt eigentlich klar, dass eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden muss, wenn wir eine Übung, egal ob Alarmübung, ob irgendwie eine Stationsausbildung oder ähnliches, in einem Objekt gemacht wird, was eigentlich nicht dafür da ist. Ich glaube, ein Brandhaus warst du bestimmt auch schon mal.
Ja, also genau, wenn es fertige Konzepte gibt, wie zum Beispiel eine Rehabrandausbildungsanlage, dann ist das natürlich geschrieben und dann sind das viele Seiten. Ich kann mir das irgendwie nicht für eine Übung vorstellen.
Genau, da greift dieser Artikel, der ist in der Brandschutz-Ausgabe 7 2019 erschienen, ein. Und zwar wird da ein Konzept vorgestellt, dass man anhand einer Checkliste für Feuerwehren, freiwillige Feuerwehren, aber auch natürlich Berufsfeuerwehren, ohne großen Hintergrund im Fachbereich Arbeitssicherheit, einfach eine konkrete Gefährdungsbeurteilung durchführen kann und sich nicht nur absichert, sondern vor allen Dingen wirklich real, praxisnah die Sicherheit der Feuerwehrleute in diesen Übungen gewährleistet.
Voll. Und es geht natürlich auch um den rechtlichen Schutz von den Leuten, die halt Übungen durchführen und das denen nicht irgendwie noch besonders schwer zu machen. Deswegen hoffe ich, dass da irgendwie eine möglichst einfache, benutzerfreundliche Möglichkeit gibt.
Ja, irgendwann. So, ich denke, dass
Apps sind das ganz spannend.
Ja, also eine Checkliste, die öffentlich zugänglich ist, geht natürlich als allererstes ziemlich gut. Aber vor allen Dingen wichtig ist nicht nur die rechtliche Sicherheit, sondern vor allen Dingen auch das praxisnah, dass am Ende wirklich eine Sicherheit da ist.
Absolut.
Also wir können halt nicht auf irgendwelchen Baustellen üben, ohne dass wir dort zum Beispiel eine Abschnittssicherheit haben oder ähnliches. Ja. Weil das ist das Letzte, wo die Leute am Ende dran denken.
Ist ja auch vor allen Dingen so ein Ding, nochmal so eine Erinnerung zu haben, an was muss ich denken.
Also ja,
es geht ja darum, absolut nicht darum, Leuten noch mehr Aufwand zu machen, den sie ja eh schon haben.
Nein, vor allem, das soll durch alle Schichten letzten Endes ganz einfach gemacht werden von jeder freiwilligen Feuerwehr, egal wie gut ausgestattet, das soll ein anwendungsfreundliches Ding werden. Wir verlinken euch das nochmal unten in der Infobox, könnt ihr gerne mal ausprobieren.
Cool. Das waren unsere drei kleinen News. Oder hast du noch was?
Ich habe noch nichts. Also ich könnte noch stundenlang über Sachen reden. Das geht super. Erstmal nicht. Sagt uns doch auch da mal, ob ihr mehr News hättet. Wusstet ihr das schon, was wir vorgestellt haben? Das ist nicht sortiert nach irgendetwas. Also es sind jetzt nicht die wichtigsten News, die wir gefunden haben, sondern es waren einfach Sachen, die uns interessiert haben, auf die wir gestoßen sind die wir euch einfach vorstellen wollten.
Genau, und wenn es irgendwie spannender wäre, noch irgendwie besonders spannend wäre, kann man daraus natürlich auch nochmal ein Hauptthema machen oder so. Also genau. Feedback, Kritik, haut es raus.
Wenn wir das noch öfter sagen, dann wird das ein richtiger Hate am Ende.
Ja, wahrscheinlich.
Kommen wir zum Thema.
Ja.
Carsten.
Brandverläufe.
Du hast dir das so ein bisschen im Vorhinein ausgesucht.
Ich hoffe, ich komme da durch, ey. Weil also ich glaube, so Präsentationen kann ich. So, da habe ich wenigstens so eine Line. Jetzt sitze ich hier vor dir und dem Mikro und jetzt
muss ich finde es auch, es ist eine interessante Situation. Also man möchte das quasi, normalerweise hat man drauf getrimmt, so wenig Gerede wie möglich, viel sagen. Aber jetzt muss man das so ein bisschen zurückfahren.
Ja, Sven, das fällt dir schwer, ja?
Ja, geht so. Fangen wir doch einfach mal an.
Ja. Brandverläufe. Also ich habe mir überlegt, ich mache das an so einem kleinen Beispiel. Ja? Und das Beispiel ist tatsächlich ein Klassiker, aber es ist ein gutes Beispiel. Ja? Wir überlegen uns so, wir haben so, eine, so, ein, so, ein, so ein Heizlüfter oder so ein Wärmestrahler und der ist, wurde vergessen, der steht vor einem Sofa. Und natürlich in einem Wohnhaus, in unserem Wohnzimmer, wo auch immer. Und das fängt halt an, wir haben eine Wärmestrahlung, die auf dieses Sofa wirkt. Und was dann passiert ist, dass dieser Stoff sich natürlich erhitzt aufgrund der Wärmestrahlung und anfängt. Und da kommen wir zu dem Prozess der thermischen Zersetzung. Also erstmal bei 100 Grad wird natürlich das komplette Wasser aus dem Stoff rausgehen. Das ist jetzt vielleicht bei einem Sofa erstmal noch nicht. Aber zum Beispiel bei Holz oder so. Und dann kommen wir immer mehr in diese thermische Zersetzung, die wir auch thermische Aufbereitung nennen oder eben Pyrolyse. Das heißt, ein Stoff wird mit Erhitzung, das kennen wir auch von anderen Stoffen, ob von Wasser oder so, fängt an auszugasen oder gasförmig zu werden. Und das ist bei kleineren, da kommt dann irgendwann erstmal, genau wie gesagt, Wasserdampf und mit der Zeit eben auch brennbare Gase. Also wir, ab so 280 Grad, ein bisschen aufwärts, entwickeln sich brennbare Gase aus diesem Stoff heraus, verschiedene Kohlenstoffverbindungen, zum Beispiel Kohlenmonoxid. Und diese Gase, die steigen halt auf, brennen noch gar nicht, weil wir noch gar keine Hitze, die Entzündungshitze oder eine Entzündungswirkung noch gar nicht haben. So, deswegen steigen die erstmal nur auf und sammeln sich unter der Decke. Und diese Gase, und das ist wichtig für irgendwie die meisten Feuerwehrmenschen, dass sie wissen, es gibt Pyrolysegase. Die dampfen die Gasen aus und sammeln sich unter der Decke. Und dann wird es immer weiter, es wird immer wärmer, irgendwann entzündet sich das. Und wir haben eine Verbrennung an dieser Stelle. Und auch da wieder, wenn wir zum Beispiel eine unvollständige Verbrennung haben, dann entstehen auch wieder weit, obwohl es schon eine Verbrennung ist, brennbare Gase. Auch die sammeln sich unter der Decke. Und genau, dann haben wir, es fängt an, sich eine kleine Rauchschicht zu bilden. Und genau, Stoffe in der Umgebung fangen auch langsam auszugasen an und füttern immer noch diese Rauchschicht. Und dann mit der Zeit wird der ganze Raum wärmer und irgendwann kann halt diese Rauchschicht anfangen zu brennen. Das findet meistens genau an dieser Übergangsschicht zwischen Rauch und der Luftschicht unten drunter statt. Und das manchmal hat man vielleicht schon mal gehört, diese Dancing Angels, also die dann genau an dieser Rauchschicht entlang brennen, das ist Teil davon, dass wir verstehen müssen, Rauch kann brennen. Und da selbst der Rauch, der schon mal aus einer Verbrennung herausgekommen ist, bei einer unvollständigen Verbrennung, kann nochmal brennen. Kohlenmonoxid brennt und ist unfassbar gefährlich. Und wir müssen das verstehen, wir müssen damit rechnen, wir müssen damit zurechtkommen. Dann sind wir auch ganz schnell bei Realbrandausbildung, da wollen wir aber heute gar nicht hin, sondern erstmal das verstehen. Und wenn dieser Rauch jetzt einmal mit einem Mal anfängt zu brennen, dann reden wir von so einer sogenannten Rauchdurchzündung. Oder Rauchgasdurchzündung, da gibt es verschiedene Bezeichnungen für. Oder im Englischen würden wir dazu Rollover sagen. Und das ist eben dieses, einmal die komplette Rauchschicht fängt an zu brennen. Und dann geht es nämlich weiter. Dann fängt plötzlich die Rauchschicht selber an, Wärmestrahlung auf alle Gegenstände im Raum abzugeben. Und die sich dann ja wieder thermisch aufbereiten, selber ausgasen. Und das heißt, dieser Brand, der am Feuer, an diesem Sofa war, der muss gar nicht sich auf dem Boden oder auf dem Sofa ausbreiten, sondern kann sich quasi über die Rauchschicht woanders hinwandern, weil die Rauchschicht selber Wärmestrahlung abgibt. Und wenn das dann passiert, dass so viele Pyrolysegase von den ganzen brennbaren Oberflächen im Raum auf den quasi von der Rauchschicht überspringen, weil es so heiß ist, dann reden wir von dem Feuerübersprung oder von der Raumdurchzündung. Oder eben Englisch wäre das der sogenannte Flashover. Und da kommt man schnell durcheinander, aber das wären so die zwei Punkte, die ich an dieser Stelle ansprechen möchte. Rauch, Durchzündung, Rauchgase brennen, Rollover und eben alles im Raum fängt an zu brennen und das ist dann der Flashover.
Und ich glaube, genau dieser Punkt ist ein oft falsch verstandenes oder falsch interpretiertes und benutztes Wording in Deutschland. Also ich habe schon oft gehört, die Leute sagten, ich war in einem Flashover-Container. Und wo man so dachte, ja, okay, ein Flashover-Container, wenn man das wörtlich nehmen würde, wäre etwas, was ich bei der Tagtour auf eine Tür zeigen kann, wie dann so eine Küche langsam anfängt zu brennen und man tatsächlich am Ende sieht, wie irgendwie der Stuhl in der Ecke anfängt zu brennen, obwohl es keinen Flammenüberschlag gab. Das wäre ein Flashover-Container. In den geht man in der Regel aber nicht rein. Also vielleicht am Ende zum Ablöschen. Ein Rollover-Container wäre das, was wir bezeichnen würden, wenn man sich da reinsetzt und sich ansieht, wie die Rauchgase oben an der Decke über einen rüber sich entzünden.
Genau, also Realbrandausbildung an sich ist nochmal ein Riesenthema. Da können wir gerne nochmal irgendwann drüber reden und mit euch diskutieren. Aber ja, vor allem, also gerade dieses Flashover, Rollover, was ist das? Also im Deutschen würden wir halt sagen Rauchdurchzündung. das ist das, was da oben in dem Rauch passiert und dieser Flashover oder die Raumdurchzündung, ich sehe schon ein, das ist sehr nah beieinander, ja, das ist eben dieser Übergang vom Entstehungsbrand dazu, dass alles im Raum brennt. Und das ist halt ganz wichtig, dieser Übergang, Feuerübersprung von einer Entstehungsbrandphase zu einer Vollbrandphase, ob in einem Raum oder in einer Wohnung, aber dieser Übergang, das ist die Raumdurchzündung. Und das ist an sich erstmal nicht dieses Brandphänomen, irgendwas explodiert oder so, sondern es gibt dieser Übergang. Und der kann aber schlagartig stattfinden. Und der kann zum Beispiel auch eingeleitet werden durch so eine Rauchdurchzündung. Ne? Der ganze Rauch brennt und dann springt es über. Also das geht auch manchmal sehr ineinander über. Aber das ist schon wichtig, das zu unterscheiden. Ist vielleicht auch sehr theoretisch. In der Realbrandausbildung kann man das gut sehen. Deswegen kann ich das sehr empfehlen, aber das sollte man schon irgendwie verstehen. Guckt euch das irgendwie nochmal an oder hört uns. Ich hoffe, ich habe das im Video cool erzählt. Also schwierig.
Also ich konnte dir folgen.
Sehr gut. Aber gib mir da Rückmeldung.
Ich bin gespannt, wie das wirkt, wenn man zuhört. Also ich gucke dich die ganze Zeit an und sehe auch, wie du gestikulierst. aber ich bin gespannt, wie es rübergeht. Aber wir können es jetzt mal an mir testen, denn eine weitere wichtige Unterscheidung, die wir treffen müssen bei einer Brandentwicklung oder einem Brand an sich, ist der ventilationsgesteuerte Brand gegenüber dem brandlastgesteuerten Brand. Die Wörter
Ventilations.
Sind...
Hast du gerade gesagt?
Nein, Also ventilationsgesteuerte Brand und brandlastgesteuerte Brand.
Sehr gut.
Das ist die Unterscheidung, die wir machen müssen. Und auch die sind etwas verwirrend. Auch hier kann ich euch das mal in einem Beispiel erklären. Nehmen wir mal an, wir haben draußen im Freien, wir campen ein bisschen ein Lagerfeuer. Dann müssen wir uns überlegen, was limitiert diesen Brand? Also... wenn ich das Lagerfeuer am Laufen halten will, was muss ich hinzufügen, damit dieser Brand weiter brennt? Und bei einem Lagerfeuer ist es so, dass wenn wir in der freien Luft sind, ganz normal draußen, dann haben wir ja nahezu unendlich viel Sauerstoff in der Luft vorhanden. Da ist ein bisschen Wind, es bewegt sich, draußen können wir den ganzen Tag atmen. Und dort ist es also so, dass die Brandlast, zum Beispiel unsere Holzscheite, das sind, was den Brand letzten Endes limitiert. Wenn die aufgebraucht sind, dann geht man Feuer aus. Das heißt, dort müsste ich das Feuerholz nachlegen, damit es weiterläuft. Wenn wir hingegen einen Wohnungsbrand haben, oder nehmen wir mal an, einen Zimmerbrand, und alle Fenster und Türen sind verschlossen, dann habe ich erstmal sehr, sehr viel mehr Brandlast, als ich Sauerstoff in diesem Raum habe. Das heißt, der limitierende Faktor ist hier der Sauerstoff in der Luft. Und das bedeutet, und das würden wir dann als ventilationsgesteuerten Brand bezeichnen. Also ganz wichtig, einmal haben wir unendlich viel Sauerstoff, und einmal haben wir nicht unendlich, aber deutlich mehr Brandlast als Sauerstoff.
Genau, dieser Faktor wird gerade bei diesem Übergang von einem Entstehungsbrand, wo wir noch ganz viel Sauerstoff im Raum haben, aber noch einen ganz kleinen Brand, ist eben die Brandlast noch das Bedingte. Klar, wir haben das ganze Holz da, aber das steht dem Feuer noch nicht zur Verfügung, weil es nicht heiß, noch nicht vergast. Deswegen ist Brandlast, ist der noch Brandlast gesteuert. Und dann irgendwann, wenn wir in den Vollbrand kommen, brennt ja plötzlich alles im Raum. Das heißt, die ganze Brandlast steht zur Verfügung. Aber dann haben wir nicht mehr genug Sauerstoff.
Genau. Und eine Sache lässt sich noch bei der Brandlast, beim brandlastgesteuerten Brand ergänzen, den jetzt so genau noch nicht gesagt wurde. Und zwar geht es nicht es geht nicht direkt darum, wie viel Brandlast in Form von Masse, also zum Beispiel Kilogramm Holz, wir auf dieses Feuer legen, sondern es geht auch darum, oder vor allen Dingen darum, wie groß ist die Oberfläche dieser Brandlast. Also es ist limitiert durch die Oberfläche der Brandlast, die uns zur Verfügung steht. Nehmen wir zum Beispiel mal ein Sofa, es hat eine große Oberfläche. Da steht uns direkt viel Brandlast zur Verfügung. Es ist so ein bisschen rau, Oberfläche ist groß, viel Sauerstoff, viel Wärme kann das Ganze thermisch aufbereiten und am Ende entzünden. Haben wir, klassisches Beispiel wäre so eine Papierrolle, in diesen Papierverarbeitungsbetrieben, große Papierrolle. Das ist super viel Brandlast, aber die Oberfläche ist im Verhältnis zu der Masse relativ klein. Darum wird man so eine riesen Papierrolle auch nicht ganz einfach mit einem Feuerzeug oder Bunsenbrenner entzünden können. Wenn wir das allerdings alles abwickeln und die Oberfläche deutlich vergrößern, dann
zerknüllen. Also, jeder kennt das, wenn man das zerknüllt und in Kamin schmeißt oder so. Das müssen wir vielleicht nochmal sagen. Also es brennt bei einem Feuer nicht das Holz oder das Papier, sondern das, was da rauskommt, eben diese Pyrolysegase. Feuer findet immer nur in der Gasphase statt. Das heißt, diese Energie muss erstmal reingesetzt werden, um diese thermische Zersetzung voranzubringen. Und erst dann brennt es. Und natürlich, und mit einer großen Oberfläche kann diese Energie ganz schnell wirken und Pyrolysebildung und damit Gase, die dann brennen können, erzeugen. Deswegen brauchen wir diese Oberfläche.
Genau. Ja. Und das nochmal kurz zusammenzufassen, ein ventilationsgesteuerter Brand ist limitiert durch das zur Verfügung stehende Sauerstoff in der Umgebungsluft und der brandlastgesteuerte Brand durch die Oberfläche der verfügbaren brennbaren Materialien. Und ganz wichtig, dass ist nicht festgesetzt. Also wir haben quasi nicht ein Lagerfeuer, das ist jetzt ein brandlastgesteuerter Brand, oder wir haben einen Zimmerbrand, der ist jetzt ventilationsgesteuert, sondern es kann sich ändern.
Genau.
Wenn ich dieses Lagerfeuer über, entschuldige, wenn ich das jetzt mit einer Glocke überdecke, dann ist das plötzlich ventilationsgesteuert, weil das deutlich weniger Sauerstoff zur Verfügung steht als eine Brandlast.
Absolut. Und spätestens, wenn wir dann über Brandphänomene reden, was dann, wenn wir dann Richtung Rauchexplosion und was da alles gibt, reden, dann müssen wir das, oder dann wäre es gut, das zu verstehen, dass es diese zwei Arten von, wie sollen wir es denn nennen, Brandzuständen quasi gibt. Also ein Brand kann in verschiedenen Zuständen sein. Der ein und derselbe Brand kann sich in einen anderen Zustand entwickeln. Ja. Oder ne, die Umgebungsbedingungen ändern sich einfach. Und genau, also wenn wir jetzt zum Beispiel diese Rauchdurchzündung uns nehmen, dann ist das ein brandlastgesteuertes Phänomen. So, ja, weil wir da noch keine, da haben wir noch nicht die Sauerstoffproblematik. Und ja, genau, ich glaube, das ist quasi so erstmal das, worauf wir hinaus wollten oder was man so irgendwie an so Brandentwicklung erstmal verstehen soll. Klar, so ein Brand geht dann noch weiter, der brennt, irgendwann kommt entweder die Feuerwehr oder das Brandmaterial ist verbrannt und dann geht das Feuer irgendwann aus. Aber es kann eben auch durch Ventilations, denn weil der Sauerstoff fehlt, einfach ausgehen und erstickt. Oder es ist zum Beispiel immer noch Hitze da, die immer noch Pyrolysebildung macht, aber es verbrennt nicht mehr. Das heißt, wir haben eine hochpotente Rauchschicht, die brennen kann, aber nicht genug Sauerstoff hat. Also all diese Sachen, darüber werden wir noch reden. Aber das ist total spannend und deswegen, du wolltest was sagen?
Ich wollte doch sagen, es ist die Grundlage für alles und für so viele Themen. Mhm. Weil natürlich, wenn man das jetzt rein wissenschaftlich betrachtet, dann ist das die Grundlage für Brandsimulationen. Es ist für vorbeugende Brandschutz ein Riesenthema. Wie werden sich Rauchschichten entwickeln? Wie viel Brandlast habe ich in einem Gebäude? Welche Löscheinrichtung muss ich nehmen? Aber es ist auch für den einfachen Gruppenführer, der als ersteintreffende Einheit mit seinem HALEF und seiner Staffel oder Gruppe vor Ort ankommt, enorm wichtig und auch zu herausfinden. Also ich kann den Rauch lesen und kann ungefähr einschätzen, wo gehe ich denn hin? Welche Ventilationsverhältnisse habe ich? Was habe ich vielleicht für Brandlasten? Und worauf kann ich schon mal allein nach Ankunft meiner Erkundung schließen?
Wie gefährlich ist es?
Absolut. Wie gefährlich
welche
ist
Taktik, wenn ich an? Ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen. Klar könnt ihr jetzt sagen, ey, meinetwegen habt ihr irgendwie einen Atemschutzgeräteträger und Trägerinnenlehrgang und so, warum soll ich das wissen? Das ist mir alles viel zu hoch. Und dann, ich hoffe, wir haben das so erklärt, dass man das irgendwie verstehen kann, aber wir haben irgendwie so auch so einen wissenschaftlichen Background, der manchmal vielleicht ein bisschen nervig ist, wenn wir so reden. Aber ich finde es insofern wichtig, als wenn ihr da reingeht, dann seid ihr die, die das sehen müsst und oder müsst oder ihr seid die Einzigen, die das könnt, weil Gruppenführer oder Gruppenführerin steht draußen. Ihr seid die Augen, ihr müsst auch entscheiden, welche Taktik wende ich an. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, wo stelle ich welches Auto hin, sondern damit meine ich, welche Löschmethoden wende ich an. Mache ich jetzt irgendwie Rauchkühlung? Welches Türprozedere mache ich? Da gibt es ja auch ganz verschiedene. Darüber reden wir heute nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist ihr, also ihr habt da irgendwie so ein Werkzeug an Analysemethoden, ja, was kann hinter dieser Tür stecken, was ist das, in welchem Zustand ist das Feuer, wie gefährlich ist es für mich, ihr wollt da lebend rauskommen und auf der anderen Seite auch, mit welchem Werkzeug, welches Hohlstrahlrohr, nein, mit welcher Taktik oder mit welchem, mir fehlt ein Wort, mit welchem Sprühbild, mit wie viel Wasser, wie gehe ich daran, so, ne, und ich finde das sehr wichtig, auch für jeden Einzelnen, der in die Innenbrandbekämpfung geht. Und dazu möchte ich vielleicht noch was sagen. Ich habe hier nämlich das Stichwort Schwerkraftströmung. Sehr schönes Wort. Oh.
Das ist tatsächlich auch das bislang das
längste?
Nein, das ist nicht das längste Wort. Das ist auch das, was irgendwie sich nicht direkt klar ergibt. Also ventilationsgesteuert, da kann man sagen, okay, Ventilation geht irgendwas mit. Aber Schwerkraftströmung, da, ich denke, das müssen wir nochmal kurz erklären.
Genau, ja. Also Ventilation, wir haben jetzt schon öfter gehört, ist ein wichtiges Thema. Warum nicht? Sie hört man die Flasche nicht.
Ich versuche mir gerade Wasser einzuschenken hier. Das ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe.
Alles gut, ich rede laut weiter. Wir haben, also insofern ist mir Schwerkraftströmung wichtig, als dass ihr auch mit der Ventilation selber viel erkennen könnt. Ja, also gerade so der brandlastgesteuerten Verhältnisse, da haben wir genug Sauerstoff. Ja, und zum Beispiel irgendwo ist ein Fenster offen, eine Tür ist offen, es kommt immer genug Sauerstoff nach. Und dabei entsteht so eine verschiedene Ebenen, kann ich das so sagen? Ja, Schichten. Wir haben oben die Rauchschicht, die ist warm, die ist in der Decke. Und je nachdem, wie viel Rauch wir haben, geht die ganz weit runter. Aber ihr kennt das, ob aus eigener Einsatzerfahrung oder, die Luft, die auch dazu strömt oder die im Raum ist, die wird sich immer unten ansammeln. Und dann haben wir halt diese ganz klassische Schichtung, Rauchschicht oben. Und das ist Überdruck, da ist warm, da haben wir einen größeren Druck. Deswegen, wenn irgendwo ein Fenster offen ist, geht der Rauch da raus. Dann haben wir unten die sogenannte Unterdruckzone. Also da zieht sich das Feuer, die Luft. daher nimmt sie sie, deswegen ist ja ein kleiner Unterdruck. Also wenn wir irgendwo eine Tür offen haben, geht da die Luft rein. Und wir haben genau die Schicht dazwischen. Die nennen wir auch neutrale Ebene, im Englischen neutral plane, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Ist auch egal, sieht aus wie so eine Oberfläche. Also gerade wenn man von unten ist, sieht es manchmal so, wer taucht zum Beispiel wie so eine Wasseroberfläche aus.
So nicht ganz
so eben. Genau, so ein bisschen gewellig. Wellig.
Ja.
Und genau, und das ist halt so ein klassisches, das nennen wir Schwerkraftströmung in der Thermodynamik zum Beispiel. Also das ist so ein wichtiges Wort. Aber ist auch egal, wie ihr das nennt. Nur, dass ihr das ist so ein typisches Ding von einem brandlastgesteuerten Brand. Unten geht die Luft hin zum Feuer, oben geht der Rauch raus. Und wenn wir plötzlich in einem ventilationsgesteuerten Verhältnis sind, dann haben wir ja diese klassische Schichtung eben nicht mehr, weil wir gar nicht mehr genug Sauerstoff haben. Und dann ist es total turbulent. Also ja, eben nicht mehr dieses klare Schichtende. Und das ist insofern nochmal so ein spannendes Ding. Wenn wir über Feuerbrandentwicklung reden, ist die Ventilation unfassbar wichtig. Was ist das? Und da nur dieses Stichwort Schwerkraftströmung.
Kommen wir mal aus dem Strömungsbereich, jetzt ist ja schon Thermodynamik gerade.
Ja, du wissen,
das
schon.
Ist viel zu. Nee, Alter, das ist jetzt auch nichts.
Kommen wir mal zurück. Ich nehme das.
Ich glaube, Thermodynamik kannst du nicht zurücknehmen. Das ist einfach.
Habe ich geschrieben.
Ja, und zwar ergeben sich aus diesen ganzen Brandphänomenen und daraus, dass man das erkennt und man jetzt mittlerweile gelernt hat, wie ein Brand funktioniert, natürlich auch Konsequenzen. Und das ist auch nichts Neues der letzten 10 Jahre, sondern Stichwort Orbit-Studie.
Oh, spannend.
Super spannend. Und das wäre so unser nächstes Schlagwort. 1976 wurde die gemacht. Carsten.
Kann ich dazu was sagen?
Du kannst, ich hoffe.
Also, das ist halt, genau, wenn man hat halt damals gesagt, okay, wie können wir... Wir müssen irgendwie ein Feuerwehrsystem, das gab es da auch schon, aber wie können wir irgendwie das unterfüttern? Wie bauen wir ein Feuerwehrsystem auf? Und dann hat man halt so in so einer Studie, vor allen Dingen in der Innenstadt in den 70er Jahren, hat man irgendwie rausgefunden, okay, wir haben die Brände, die sind natürlich, jeder Brand ist unterschiedlich und trotzdem haben wir rausgefunden, so diese Raumdurchzündung, also der Übergang vom Entstehungsbrand zum Vollbrand, findet ungefähr nach 20 Minuten statt. Und wenn man das dann, und dann sagt, okay, wenn da eine Person drin ist, sollte die vor 20 Minuten raus, logischerweise. Und wenn die zum Beispiel, gab es auch noch so verschiedene Überlegungen, dass nach 17 Minuten so eine Person in dem Rauch nicht mehr reanimiert werden kann, was inzwischen sehr wissenschaftlich fragwürdig ist, auch diese 20 Minuten, by the way, haben wir trotzdem, wurde daraufhin das Feuerwehrsystem aufgebaut. Also wenn man jetzt quasi diese 20 Minuten als Richtschnur nimmt, dass man spätestens dann eine Person rausholen soll, dann kann man einfach, hat man einfach zurückgerechnet und gesagt, okay, wir brauchen irgendwie ungefähr 10 Minuten für einen Löschangriff da, und da zu sein, um die Person rauszuholen. Das heißt, wir sollten nach 10 Minuten bereits da sein. Und da, vielleicht sagt euch die Zahl 10 Minuten was, manchen Bundesländern 8, manchen 12 oder 15, aber das ist diese Zahl, diese ominöse Hilfsfrist, die ist ungefähr diese 10 Minuten. Und das kommt von dieser Studie. Und das ist irgendwie total spannend, dass man weiß, aha, da kommt die her. Aber die Frage ist, macht die überhaupt so Sinn?
Genau. Vor allen Dingen, es ist quasi der Versuch gewesen, das Feuerwehrsystem irgendwie wissenschaftlich, statistisch zu verankern. Dass es also nicht einfach ein luftleerer Raum ist, in dem wir schreiben, so, wir machen das jetzt so, sondern es zu verankern. Und wenn wir jetzt auf 20 Minuten aufgehen, Reanimationsgrenze an sich ist aus heutiger Sicht schon fragwürdig. Heutige Reanimationen laufen nach einem etwas anderen Motto als in den 70er Jahren. Wir wollen da nicht zu weit ins Medizinische abdriften, aber grundsätzlich ist heutzutage bei der Reanimation die No-Flow-Time alles. Die No-Flow-Time beschreibt die Zeit, in der eine Person nicht durch eine Herzdruckmassage einen kleinen minimalistischen Kreislauf aufrechterhält, um vor allen Dingen lebenswichtige Organe und viel noch viel, viel wichtiger das Gehirn mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. 20 Minuten sind nach heutiger Sicht eine viel zu lange Zeit, in der jemand nicht reanimiert wird. Es gibt so die grobe Richtwerte. Die Mediziner werden natürlich jetzt alle das alles noch genauer beschreiben wollen oder können. Aber es gibt so die grobe Orientierung, dass jede Minute, in der ein Patient, der reanimationspflichtig ist, das heißt also kein Herz-Kreislauf mehr hat, nicht reanimiert wird, sinkt die Chance auf ein positives Outcome. Dieses positive Outcome beschreibt quasi eine Heilung ohne Schädigung, die maßgeblich dadurch beeinflusst wird, ob das Gehirn eine Zeit lang ohne Sauerstoff überleben musste.
Und das ist ja nach 10 Minuten das rum, oder was?
Genau, also um 10% sinkt diese Chance auf ein positives Outcome pro Minute. Das heißt, nach 10 Minuten haben wir theoretisch eine quasi 100%ige Schädigung des Gehirns und des Körpers. Natürlich, das sind jetzt klinische Umgebung. Ja,
wir müssen schneller da sein, oder was?
Wir müssen eindeutig schneller
da sein. Was ist eigentlich mit so Brandentstehungszeiten? Ne? Also das ist ja da mal gar nicht mit drin. Können wir die pauschal annehmen?
Wird
jedes Feuer nach einer Minute erkannt?
Erkannt, entdeckt. Klar, wir haben jetzt Rauchwarnmelder, aber dann gibt es noch jemanden, der anruft. Selbst wenn Rauchwarnmelder piept, tut er das vielleicht im Gebäude jeden Tag und dann ruft keiner mehr an. Oder wir wohnen im ländlichen Raum, wo halt die Vorgärten ein bisschen größer sind, wo das keiner hört. Und vor allen Dingen, wir wissen auch nicht, wie lange ist die Dispositionszeit. Die können wir noch grob berechnen, dann kann man Statistiken führen, ein bisschen auswerten, wie lange brauchen unsere Disponenten. Aber Anrückzeiten sind auch ein Thema. Wir haben Innenstädte, städtischer Verkehr, aber zumindest wahrscheinlich Berufsfeuerwehren. Können wir sagen, oh, da schaffen wir es vielleicht unter 10 Minuten. Aber was ist denn mit freiwilligen Feuerwehren tagsüber an einem Wochentag? Also in der Feuerwehr, in der ich mal angefangen habe, sind 10 Minuten möglich, aber dann mit 3 Mann.
Ja.
Und dann müssen wir uns überlegen, können wir denn überhaupt dann noch eine Personenrettung effektiv durchführen? Auch wieder ein Riesenthema. Wie viele Leute braucht man dazu? Aber es zeigen sich doch viele Fragezeichen.
Also, und wir müssen leider auch noch ein paar Schippen draufwerfen. Weil wir kommen jetzt noch dazu, dass die Brände sich in den letzten 30, 40 Jahren total verändert haben.
Genau, dazu das vielleicht bekannte Zitat, you're not fighting grandfather's fire anymore.
Zu Deutsch ungefähr sowas wie, die Feuer unserer Großeltern waren anders als unsere.
Genau, zugeschrieben von, wird das Steve Kerber aus UL in den USA. Ja, was hat es damit auf sich?
Genau, also man sagt immer so, es gibt neue Brände. Was heißt das? Also wir verwenden halt in unseren Häusern, in unseren Wohnungen heutzutage ganz andere Materialien als noch zu Zeiten meiner Oma oder auch meinem Opa, die halt sehr viele Holzmöbel hatten. Und inzwischen sind halt fast alle unsere Materialien, ob das Sofa ist oder die Schränke, die ja oft mit Pressspan sind, total kunststoffhaltig. So, irgendwie Polymere von Kunststoffen, die halt auf Erdölbasis sind. Und das heißt, eine ganz andere Brandlast, die wir haben. Also einmal das, wir haben ganz viele elektronische Gerätschaften, die auch aus viel Plastik bestehen, die Krankenscheiß innen drin haben, der super gut brennt. Also da kommen wir, also genau, und wir haben zusätzlich noch viel bessere Isolierung in den Häusern. So, ne? Also da kommt noch weniger Sauerstoff sogar rein. Und wenn wir das in Zahlen ausdrücken, dann haben wir eine 4- bis 5-fache Energiefreisetzung von den Stoffen, die wir haben. Brände heutzutage haben ein 12-faches Rauchgasvolumen von denen von vor 40 Jahren ungefähr. Die Brandausbreitung hat sich 8-facht, also die Geschwindigkeit dessen. Genau, das sind alles so Zahlen. Wenn wir jetzt mal 8-fachen, findet ein Flashover nach 20 Minuten statt. Oder eben früher, da kommen wir gleich noch zu einer anderen Studie, dann, was heißt das denn dann? Und ja.
Ja, also man kann sich das ziemlich einfach merken, wenn man sich überlegt, wo Möbel in den 70er Jahren hergekommen sind und wo sie heute herkommen. 70er Jahre, da waren Schreinereien und sowas, war noch klar, man hat viel geerbt, man hat das viel mit rübergenommen. Aber seit den 90er Jahren nehmen große Möbelhäuser, die ich jetzt nicht alle namentlich benennen möchte.
Blau mit gelber Schrift.
Kann ich sagen, genau. Ich glaube, der Tisch ist auch daher. Die nehmen halt zu und das ist natürlich auch verständlich. Man möchte günstiger einkaufen, man möchte vielleicht auch andere Designs umsetzen, die früher nicht möglich waren.
Aber wir möchten einen Laptop haben, wir möchten einen riesen Fernseher haben.
Genau, das, ne? Und also das muss einfach überall jetzt, das ist Standard. Und es ist auch nicht, es wird jetzt erstmal nicht negativ bewertet. Es geht einfach nur darum, dass sich etwas verändert hat. Und darum können wir nicht davon ausgehen, dass wir Studien, wie zum Beispiel die Orbit-Studie aus den 70ern, ohne weiteres in die heutige Zeit übernehmen können.
Absolut. Und da haben sich mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich zusammengesetzt und überlegt, okay, wir sollten diese Orbit-Studie nochmal irgendwie besser aufziehen, aus heutiger Sicht aufziehen. Und so, das ist eine Riesenstudie, wir können da nicht alles sagen, aber spannend ist, dass sie gesagt haben, wenn es zu einem Flashover in Wohnungsbränden kommt in der heutigen Zeit, dann wird es mit höchster Wahrscheinlichkeit unter 10 Minuten passieren. Und wenn es überhaupt passiert, weil manchmal, wenn es nicht passiert, passiert es quasi gar nicht, weil wir zu wenig Ventilation haben. Und dann schwelt dieser Brand vor sich hin, das auch überhaupt nicht cool ist, wenn wir gerade über diese brennbaren Rauchschichten reden. Aber da müssen wir vielleicht nochmal wann anders drüber reden. Fakt ist, wenn wir ankommen, ist dieser Flashover, diese Raumdurchzündung mit großer Wahrscheinlichkeit schon passiert. Und ja, was heißt das für die Feuerwehr? Wir können natürlich jetzt sagen, okay, wir müssen noch viel früher da sein, nach einer Minute, damit wir das mal schaffen. Das ist unwahrscheinlich und ich will auch nicht das ganze Feuerwehrsystem quasi in Frage stellen, dass wir sagen, so, ja, okay, wenn wir es eh nicht schaffen können, dann können wir es auch lassen. Feuerwehr ist mehr als nur Brände löschen und wir müssen trotzdem dahin und all das. Aber das muss man sich vor, gerade für Taktiken, für die, die wir anwenden, wir kommen eben nicht mehr bei einem Entstehungsbrand an, sondern wir kommen bei ventilationsgesteuerten Verhältnissen an. Die Raumdurchzündung ist entweder schon passiert oder wir haben extreme ventilationsgesteuerte Verhältnisse. Und das verändert unsere Taktik, unsere Herangehensweise und das Wissen, was wir brauchen.
Dazu kommt der zweite Punkt, dass, wie schon gesagt, die verschiedenen neuen Materialien, die wir in irgendeiner Weise in unseren Geräten haben, in unseren Sofas haben, die setzen bei der Verbrennung letzten Endes auch andere Gase frei. Einmal das und man hat CO-Konzentrationen und die Wirkung auf den menschlichen Körper noch weiter untersucht und kommt mittlerweile dazu, dass in 3 bis 4 Minuten die tödliche toxische Konzentration erreicht ist, die ein Mensch letzten Endes ausgesetzt werden kann. 3 bis 4 Minuten, da sind wir nicht einmal da. Und es ist auch nicht nur so, dass der Mensch einfach reanimationspflichtig wird, sondern er hat allein durch diese Konzentration, dazu kommt das Kohlenstoffmonoxid, das die Grenzkonzentration schon nach 7 Minuten erreicht. Das hat eine Wirkung auf den Körper, sodass wir eigentlich nicht sagen können, ja, wir haben jetzt 20 Minuten Zeit, den rauszuholen und dann wird alles gut. Selbst das von mir vor eben angesprochene 10 Minuten Reanimation, das wird dadurch beeinflusst, weil wir ja nicht nur einen spontan, wobei bei dieser Statistik davon ausgegangen wird, bei diesen 10 Minuten, spontan reanimationspflichtig werdenden Personen, sondern wir gehen davon aus, dass diese quasi vergiftet wurde, dass der eine toxische Reaktion in seinem Körper hat und dass die so schnell wie möglich natürlich beendet werden muss, der Patient so schnell wie möglich in eine Intensivstation, in perfekte ärztliche Behandlung geben kommen muss, das kommt noch hinzu. Mhm. Und darum können wir nicht mehr mit diesen 20 Minuten gehen. Also überhaupt nicht.
Und es geht ja, also genau, es geht eben nicht, wir können nicht mehr, wir müssen davon ausgehen, die Personen, die in der Brandwohnung oder sogar im Brandzimmer sind, dass wir die nicht mehr retten können, wenn die da nicht selber rausgekommen sind. Das müssen wir, glaube ich, als Feuerwehr einmal einsehen, akzeptieren und auch als Gesellschaft verstehen. Wir holen nicht mehr Personen aus einem Brandraum raus. Das ist passé und deswegen brauchen wir auch sowas wie Rauchwarnmelder, dass die Leute selber raus können. Aber nichtsdestotrotz haben wir da ein Feuer, was ausgemacht werden muss. Wir haben eine Bedrohung für die anderen Wohnungen, für die anderen Leute, die da drin sind. Wir haben eine Pflicht, zum Beispiel den zweiten Rettungsweg zu bringen über Drehleitern, über Leitern. Ne? Das ist alles unsere Aufgabe, die müssen wir trotzdem nachkommen. Das ist wichtig und deswegen müssen wir auch schnell da sein. Aber diese ominösen 10 Minuten, wo kommen die her? Warum sind die so? Ja, und das wisst ihr jetzt, woher die kommen. Und es ist sehr spannend, dass sich da eine Menge geändert hat.
Und vor allen Dingen, also das Thema, ihr merkt, das kann man jetzt verläuft sich das in so viele kleine Themen. Wir können jetzt auch das Schlagwort AGBF-Schutzziel damit reinbringen, wo wir auch immer noch von einer Reanimationsgrenze reden.
Inzwischen die nicht mehr. Aber nicht es mehr ist die gleiche Zahl.
Es ist dieselbe Zahl.
Aber steht nicht mehr drin.
Also okay, ja, stimmt. alles gut. Aber trotzdem sind wir bei diesen Zahlen und allein, also das AGBF-Schutzziel war ja perfekt für Berufsfeuerwehren. Das kam ja auch von der Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren, der Leiter der Berufsfeuerwehren. Aber das war auch für freiwillige Feuerwehren schon auf dem Land gar nicht anwendbar. Und es gibt quasi eine Untergrenze, wo man da sein kann für jede Feuerwehr. Wir können nicht pro Kleinstadt 10 Wachen bauen und immer vollbesetzte Löschzüge im laufenden Motor bauen und hinstellen, sondern es gibt irgendwo diese Untergrenze. Und dann gibt es natürlich irgendwo eine Obergrenze nicht wirklich, sondern dann einfach das, wann wir spätestens da sein können. Cool. Und in dieser Zeit haben wir also neue Brände zu bekämpfen. Wir müssen gucken, wie wir da taktisch rangehen. In Mehrfamilienhäusern geht es gerade um den Treppenraum, der rauchfrei gehalten werden muss. Klassisches Beispiel ist, dass die Person, die in der Brandwohnung ist, zwar aus der Wohnung raus konnte, aber die Tür hinter sich nicht geschlossen hat und dass wir zwar keine Person in der Brandwohnung haben, aber 10 Personen in 10 anderen Wohnungen. Und auch dort kommt es dann dazu, wie viel Rauch haben wir in diesem Treppenraum, wie können wir da agieren, und da ist es absolut wichtig, dass wir schnell rankommen.
Genau, also Belüftungssachen, ne? Wie gehen wir mit Belüftung um, für nicht nur, wie dass die Leute irgendwie vielleicht auch rauskommen, wie kriegen wir den Rauch raus, vorbeugender Brandschutz, das hat alles irgendwie riesige Themen. Auch wie Feuerwehr, früher haben Feuerwehrleute im Einsatz gelernt, das schaffen wir nicht mehr, wir haben weniger Brände, dafür viel gefährlichere, wir müssen Realbrandausbildung machen, wir müssen auch mit demokratischen Wangenwill vielleicht zurechtkommen. Wir haben auch ein Leck an. Leck hört sich vielleicht ein bisschen frech an, aber
also wir haben an, was jetzt
zu,
kommt.
Zu wenig Feuerwehrleute in Deutschland. Wir haben Probleme mit Mitgliederschwund. So. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir wissen gar nicht, ob diese 10 Minuten, was sollen die? Können das auch 15 sein? Können das 20 sein? Aber wir haben natürlich auch andere Aufgaben. Also wir müssen, die Wissenschaft ist da, oder wir als Feuerwehr-Community müssen irgendwie hinterher sein, zu sagen, was, wie viel Feuerwehr brauchen, wie viel Feuerwehr ist nötig, wie viel brauchen wir, wie viel können wir uns leisten, das ist auch so eine gesellschaftliche Frage. Und uns bricht eben mit dieser Tibro- und Orbit-Studie, in dem Vergleich, bricht uns quasi die Begründung dafür weg, warum wir nach 10 Minuten da sein müssen. Und trotzdem ist es natürlich ein gesellschaftlicher Wert irgendwie. Und als Feuerwehr müssen wir das aber kommunizieren, weißt du? Also wir müssen sagen,
sondern auch nach außen. Kurze Ergänzung, das letzte, die Tibro-Studie war die, wo die 3 bis 4 Minuten tödliche, toxische Konzentration herkam.
Den Raumdurchzündungen, also dieses ganze Lefab, die sind Brände heute.
Ja? Kleiner Funfact zu Tibro, das habe ich vorhin auch erst gelernt, es ist die alte Studie Orbit, nur rückwärts gelesen. funktioniert, ne? Ich bin begeistert davon, dass ich diese Ironie... Genau, es geht hauptsächlich um Kommunikation und es geht auch um Veränderung. Wir können uns nicht auf etwas ausruhen, was wir gestern gemacht haben, denn heute mag es schon anders sein.
Oh, schön. Wo kommt der Spruch her?
Das ist mir gerade so eingefallen. Das ist die Magie des Podcasts.
Sehr schön. Ich merke den Spirit.
Wir haben da vorher drüber geredet, wie einem vielleicht manche Formulierungen erst einfallen. Also als ich vorhin in einem Vorgespräch quasi versucht habe, ein Thema zu formulieren.
Ich bin auch ordentlich rumgestottert. Ich bin eigentlich ganz begeistert. Wobei, ich will es mir lieber nicht anhören am Ende.
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, mal gucken. Wir können ja nochmal zusammenfassen, worüber wir gerade in unserem Themenblock geredet haben. Wir haben angefangen mit den Brandphasen, dort die Brandentstehung über die Relevanz von den Rauchgasen, sich unter der Decke sammeln, dass wir nicht von einer ganz klassischen Lagerfeuersituation auf dem Sofa ausgehen, dass es die zwei wichtigen Unterscheidungen, die wichtigen Brandphänomene gibt. Wir sind dann übergegangen zu ventilations- und brandlastgesteuerten Formulierungen und Bränden vor allen Dingen. Was ist der Unterschied? Wo begegnen wir sie? Und sind dann schlussendlich zu der Orbit-Studie, die nun diese alte, wohlbekannte Reanimationsgrenze von 17 Minuten ins Spiel bringt, über die Tibro-Studie und den Zusammenhang von heute und gestern eingegangen. Und
haben uns dann ein bisschen verlaufen. Aber ihr merkt, das ist einfach ein Riesenthema. Nein, aber ich will nur sagen, das macht unfassbar viele Themen auf. Und das ist alles sehr spannend und wir können über viel reden. Für diesen Podcast kommen wir jetzt, glaube ich, schon langsam...
Ja,
Gast. Zum Schluss,
Mensch. Erst
es war mir eine große Freude.
Wie fandst du es?
Ich habe mich erstaunlich wohl gefühlt.
Ja, wir haben ja auch eine Decke hingelegt.
Ich habe ordentlich gestottert, ja, das ist so schön. Ich glaube, wir haben viel angeschnitten. Gibt uns irgendwie Feedback, was cool ist. Ich hoffe, wir haben mit bestem Wissen und Gewissen auch gearbeitet. Vielleicht stimmen auch manche Zahlen nicht. Ich habe gerade überlegt, die 17 Minuten, könnten das auch 18 sein? Ich weiß es nicht. Aber wir haben da gut gearbeitet, versucht gut zu arbeiten, gebt uns Feedback, aber eben auch methodisch, inhaltlich. Und mir ist auch, glaube ich, wichtig, also so sehr wir uns irgendwie in so einem Experten-Talk irgendwie verfallen, weil, ja, wir haben halt schon irgendwie vielleicht so ein Background, ich will das nicht unbedingt sein. Also ich will hier nicht der Belehrende sein, sondern ich bin auf Dialog hier aus, so, ich habe Bock, mit euch irgendwie da auch nochmal ins Gespräch zu kommen, wenn ihr da auch irgendwie andere Facts habt, die wir reinbringen können. Ich bin da sehr gewillt zu lernen. Wir sind noch jung und draußen sind auch unfassbar viele Menschen mit unglaublich viel Einsatzerfahrung. Auch darauf bin ich total gespannt, was Leute sagen. Also ich finde allen Input cool. Ich brauche nicht eine Studie. Ich finde auch spannend, wenn Leute aus ihrem Alltag erzählen. So, das will ich, glaube ich,
auch
sagen.
Auch das gerne. Also wenn ihr mal Lust habt, irgendwie zu Gast zu sein oder ähnliches, schreibt uns auch das. Wenn ihr eine Erfahrung gemacht habt, vielleicht zu einem letzten Thema, über das wir noch aufgreifen können.
Genau, findet ihr zum Beispiel auch Interviews cool? Ist natürlich die Frage, inwiefern die Leute Bock darauf haben.
Aber oder Reaktionen. Also es gibt bestimmt auch aktuelle Themen, die man irgendwie aufschneiden kann oder nochmal drauf reagieren kann. Also gerade Reaction-Videos oder Reaktionen sind ja ein großes Thema aktuell in Social Media.
Voll. Und wer seid ihr eigentlich? Habt ihr einen Feuerwehr-Background? Oder ist es auch vielleicht spannend für Leute, die gar nicht im Feuerwehrthema drin sind oder die im Katastrophenschutz sind und es ganz spannend finden, wie das im Feuerwehrwesen ist oder andersrum oder.
Ich finde es spannend. Oder ganz praktisch, wo hört ihr unseren Podcast? Also natürlich erste Folge, vielleicht habt ihr den geschickt bekommen, vielleicht habt ihr den irgendwo neu entdeckt, aber auch später, wo hört ihr unseren Podcast? Also ich hatte es vorhin erzählt, viele hören einen Podcast beim Einschlafen. Ich höre sie beim Auto, am Autofahren, genau. Wo sind wir da einzuordnen? Also wir haben jetzt schon gesagt, wir wollen ein bisschen Expertenwissen oder Fakten reinbringen. Also ich kann mir selbst schon gar nicht beim Einschlafen zuhören, aber vielleicht kann man nicht beim Einschlafen keine Fakten hören. Ja, das vielleicht will man sich, ich weiß nicht, wie man danach träumt oder ähnliches. Oder beim Autofahren, denkst du
vielleicht
auch. Ordnet ihr diesen Podcast ein? Also habt ihr vielleicht einen Vergleichspodcast? Also ich gehe die ganze Zeit die letzten 5 Minuten im Kopf durch, zu welchem Podcast wir gerade passen, den ich vielleicht kenne. Und
aber vor allen Dingen passen wir dazu, dass wir jetzt schon 45 Minuten reden.
Am Anfang nach den News dachte ich, das passt nicht. Ich dachte so, jetzt 10 Minuten, das wollen wir jetzt auch alles sagen, aber wir haben es tatsächlich geschafft.
Also von meiner Seite, ich möchte mich bedanken, was ihr bis hierhin durchgehalten habt und freue mich auf neue Folgen. Und auch zu dir, Sven, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, die Katzen haben doch ruhig gegeben.
Ja,
auch, haben wir doch Ruhe gegeben. Auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Nicht nur, wenn es hier bisher geschafft hat, aber dann hört ihr es natürlich jetzt erst. Es hat mir Spaß gemacht, Carsten. Ich fand's cool.
Ich fand's auch cool. Sagt uns, wie es weitergeht. Wir sind gespannt.
Wir sehen uns.
Gute Nacht.
Oder je nachdem. Ja. Oder gute Reise. Gut. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Und macht's gut. Tschüss.